work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
The NFL playoffs are better with FanDuel. Because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets, which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Click and Rush, Episode 21. Ich bin @Uli Hebel auf TikTok, auf X, auf Instagram und auf Blue Sky. Ein bisschen die Reihenfolge durchmischen, damit sich was bewegt bei euch. Ich sag's direkt, ihr werdet niemanden nach mir hören. Das ist eine ganz besondere Folge. Eine, die ich so auch noch nicht hatte oder die wir so noch nicht hatten. Ursprünglich haben wir zwischen 100.000 Terminen am Montagmorgen aufgenommen. Aus irgendwelchen uns nicht erklärlichen Gründen ist mit meiner Spur was nicht in Ordnung gewesen. Das hatte zur Folge, dass ich immer mal wieder einfach so zwischendrin, wie als hätte man die Geschwindigkeit angezogen, kennt ihr vielleicht von WhatsApp-Nachrichten, lauter schneller geworden bin. Und als wir die Spuren dann übereinander gelegt haben, haben wir gemerkt, das ist ein ziemliches Chaos. Das dann auseinander zu klamüsern ist auch schwierig. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist inzwischen sowieso schon Freitagmittag während der Champions League-Auslosung, zu der ich aufnehme. Mein Bruder ist schon wieder unterwegs. Ich habe frei. Aber eben nicht frei. Und deswegen habe ich gesagt, komm, bevor wir jetzt all unseren Leuten, die technisch rundherum arbeiten, Inception aufbürden, ziehe ich das Ding hier alleine durch. Und das hat ja dann den Vorteil, dass wir noch leicht auch in die Aktualität gehen können. Entsprechend, lass uns das einfach so angehen und vielleicht auch schon ein bisschen vorausblicken, mehr als zurück. Aber logischerweise geht's um ein paar Transfers. Wir sind heute dann ja, oder so, wenn ihr das hört, wird noch der Deadline-Day hoffentlich sein, dass wir schnell genug sind. Da sind auch noch mal ein paar Dinge passiert und ein paar Dinge auch nicht passiert. Und dann gucken wir aber logischerweise auch noch mal zurück aufs Wochenende. Was ist auf dem Transfermarkt, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, passiert? Manchester City hat sich gleich ein paar Mal verstärkt, haben Vitor Reis geholt, junger, ich glaube, sehr, sehr vielversprechender Verteidiger von Palmeiras für 37 Millionen Euro umgerechnet. Alles, was ich von dem gesehen habe, ich sag's aber auch direkt, ich habe nur Schnipsel gesehen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich so der Innenverteidiger-Typ ist, den alle suchen. Entsprechend gut für City, dass sie den haben verpflichten können. Ich mag den Deal erstmal sehr. Mal sehen, ob es denn dann auch in die Richtung geht, die wir uns alle letztlich vorstellen. Es ist ja noch ein neuer gekommen, neben Vitor Reis oder zu Vitor Reis, ganz wie ihr es haben wollt, nämlich Kusanov, den Manchester City verpflichtet hat. Und der hat ja dann auch direkt gleich schon gespielt. Das hat einige überrascht. Mich nicht so ganz so sehr, weil wir das aus der Premier League, glaube ich, kennen, dass Fans vor allen Dingen auch dafür votieren, dass die Spieler gleich ja einfach sich mal zeigen dürfen, dass man sie gleich mal sieht, dass man so einen kleinen Eindruck zu denen bekommt. Und jetzt ist Kusanov, also man muss sich das einfach nur mal vorstellen, wie dessen Biografie ist. Den hat Laws einst für, da streiten sich ein bisschen die Gelehrten, bei transfermarkt.de steht 450.000. Ich hatte immer gehört von 100.000 Ablöse, die der gekostet hat, als er 2023 im Sommer erst aus Weißrussland kam, 2022 sogar noch zu Hause gespielt hat in Usbekistan. Also will sagen, der Aufstieg ist sehr, sehr schnell gegangen von Abdoukodir Kusanov. Ich weiß, habe auch natürlich logischerweise, wie ihr alle wahrscheinlich die Szenen gesehen. Ich sage euch mal, wie ich's denke. Also klar könnte man jetzt sagen, gut, Eingewöhnungszeit ist vielleicht auch nicht ganz optimal, so einen jungen Mann dann so schnell an dieses Klima Premier League zu gewöhnen. Lirum larum, das ist nicht so sehr mein Problem, was ich damit habe, sondern ich denke, und das ist genau das, worauf ich hinaus möchte, der Spielertyp Kusanov ist jemand, der sehr aggressiv ist auf seine Weise. Der ist sehr stark physisch. Das macht ihn so stark, dass er wirklich mit jedem einzelnen Stürmer ganz gut mithalten können wird. Und er kann sowohl innen verteidigen als auch außen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Der ist sackschnell. Das heißt, er kann große, große Räume covern. Und ist aber aufgrund seiner Aggressivität, der ist nicht ganz so, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, im Vergleich zu Walker nicht ganz so abwartend. Walker ist natürlich schon sehr viel routinierter gewesen, konnte sich mal ein wenig zurückhalten, ehe er die richtige Aktion dann auswählt. Bei Kusanov ist es im Moment noch so, dass er ist aggressiv, müsste sich zügeln, möchte aber nicht, sondern fliegt manchmal so einfach in die Zweikämpfe rein und könnte wahrscheinlich ein bisschen besonnener daherkommen. Wenn er das, glaube ich, lernt, seine Schnelligkeit einzusetzen, die aggressiven Möglichkeiten einzusetzen, richtig zu kanalisieren, zum richtigen Zeitpunkt vor allen Dingen zu bringen. Das ist, glaube ich, die Tugend im aktuellen Profifußball, Timing, egal in welcher Aktion. Dann kann es was werden. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon nicht wenig, was City für den bezahlt hat, 40 Millionen. Ich sehe die grundsätzliche Talentierung. Ich bin mir so sicher nicht, dass der eine Soforthilfe ist. Und davon müsste immer ausgehen, dass er so gesehen worden ist, wenn logischerweise, ne, Guardiola ihn auch von Beginn an bringt. Führt uns dann auch gleich schon zu den nächsten Personalien. Manchester City übrigens, das sehe ich jetzt hier parallel, live Real Madrid gezogen in der Playoff-Phase. Das ist die ewige Rivalität. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht das Team, das du spielen willst zwingend, wenn du City bist in der aktuellen Phase der, wie soll man sagen, Wiederstabilisierung wahrscheinlich am Ende. Kyle Walker ist weg. Das ist dann schon irgendwie erstaunlich, irgendwie auch nicht. Also Kyle Walker, das ist jetzt kein so großes Geheimnis, dass der sich schon eine ganze Zeit lang gerne verändert hätte. Jetzt hat sich mit Milan ein Auffangbecken gefunden. Walker, muss man fairerweise sagen, war in dieser Saison, glaube ich, nie hundertprozentig frisch. So wirkte das zumindest, dass er entweder alt geworden ist. Das ist ja die Frage, die wir uns eigentlich seit Jahren bei ihm stellen. Wann wird er irgendwann mal alt? Oder aber teilweise ja auch schon in den letzten Jahren zu sehen, sich nicht ganz so gut mehr erholt von den vielen verschiedenen hochfrequentierten Spieltagen, die aneinandergereiht sind. Plus, auch das ist ja nicht ganz so weit weg, dass es schon auch mal disziplinarische Verfehlungen seinerseits gegeben hat. In der Regel, das wissen wir, bei Guardiola City werden Wintertransfers vor allen Dingen dann gemacht, wenn ein Spieler halt unbedingt weg möchte. Ansonsten eigentlich sehr, sehr ungerne. Und auf Zugangsseite, auch das muss man feststellen, der letzte, den sie verpflichtet hatten, vor dieser jetzt, das war ja schon angekündigt und haben wir ja uns alle auch so denken können, etwas hektischeren Transferphase, weil es halt einfach nicht läuft, haben sie seit Laporte nichts mehr gemacht. Bedeutet also im Umkehrschluss, ich glaube auch alle Verantwortlichen bei City haben gesehen, es muss halt was passieren. Es ist jetzt was passiert, man kann sich unterhalten, ob da vielleicht auch schon ein wenig, es ist ein großes Wort, aber Panik mit dabei ist, weil auch natürlich Omar Marmoush, den sie verpflichtet haben, der wahrscheinlich auch ein paar Euro zu teuer ist, aber wenn du in der Phase halt reagieren willst auf den Transfermarkt und auch musst und der abgebende Verein logischerweise halt gar nicht will, das ist die Natur der Wintertransferphase, ja, dann ist es eben so. Also Kyle Walker erstmal nur geliehen, mal sehen, ob da noch eine Fortsetzung kommt. Ich würde fast tippen, dass es das ehrlicherweise gewesen ist. Bei Guardiola hat das ja auch nochmal gesagt, hat ihn nochmal geadelt, also hochgehoben, dass er wirklich einer der stärksten Verteidiger der letzten wahrscheinlich Premier League Dekade war und sicherlich bei City ganz, ganz sicher in jedem Fall, ganz gleich wie es läuft, ist ja auch Kapitän gewesen, einen Platz hat in den Annalen, der geht jetzt zu Milan, auch nicht selten, dass Milan einfach Spieler Mitte 30 aufnimmt, gerade auch inzwischen mehrheitlich aus England. Fair enough, alles gut, alles Gute an ihn, wenn es das gewesen sein sollte in der Premier League, dann verlieren wir einen, der wichtig war, sowohl mit den Spurs von 2009 bis 17 als auch jetzt seither mit Manchester City, war immer, glaube ich, ein sehr, sehr handlungsschneller, schneller Spieler, der immer noch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig war für die Restverteidigung vor allen Dingen, aber auch ansonsten versatil gewesen und so weiter. Schauen wir mal, was es wird. Ein weiterer hat, glaube ich, gezeigt in Omar Marmoush, der hat ja dann direkt schon spielen dürfen in der Premier League, dass er mithalten kann. In der Champions League ist er logischerweise noch nicht, ja, meldungsbefugt gewesen, sodass er da jetzt nicht gespielt hat gegen Brügge. Das war ja auch wieder eine knappere Geschichte, als man sich's gewünscht hätte, gewissermaßen. Aber Marmoush hat eigentlich gleich mal gezeigt, auf Premier League Niveau gegen den Gegner, den man schon auch ernst nehmen muss, auch wenn die gerade so minimal von der Klippe stürzen, also sozusagen das junge Team-Syndrom bekommen, hat aber schon gezeigt, dass er, glaube ich, ein Typ ist, der, das war ja immer so meine Deutung des Ganzen, Savinho, Grealish auf den Halbpositionen sind, oder auch außen, von außen nach innen, ganz wie ihr es haben wollt, sind auf ihre Weise zwar effektiv, aber nicht effizient. Das heißt, es kommt kaum ein Produkt raus. Und ich würde mal tippen, dass Guardiola ganz gerne sowas wie eine Schleue in Halbräumen gerne gehabt hätte. Torgefahr, aber auch so die Möglichkeit, mit enger Ballführung aus Situationen rauszukommen und sowas wie ein Instinkt einfach drin zu haben, den Marmoush natürlich bringt. Ich glaube, wir haben schon mal gesehen, okay, das kann eine ganz nette Idee werden, wie sie das da gespielt haben. Da bin ich erstmal sehr, sehr positiv der ganzen Sache gegenüber. Ihr merkt schon, das ist der Vorteil dann, dass die Aufnahme jetzt am Freitag stattfindet. Es kann die ein oder andere, zumindest etwas aktuellere Sache da reinkommen. Auch wenn ich schon gar nicht mehr weiß, wenn ich ganz ehrlich bin, was ich alles am Wochenende erzählt und gemacht habe. Aber schauen wir einfach nochmal zu den Transfers. Sehen, dass Diego Carlos von Aston Villa weggegangen ist für 10 Millionen zu Fenerbahce. Diego Carlos Oberkörper, den haben wir immer gerne bewundert, den er uns zu verschiedenen Zeitpunkten auf verschiedene Art und Weisen präsentiert hat. Der Rest ist nicht so gewesen, wie man sich's gewünscht hatte. Im Gegenteil, sind teilweise ganz seltsame Fehler gewesen, insbesondere im Strafraum. Ich habe selten einen Spieler gesehen, der so viele beinahe Strafstöße oder dann auch letztlich Strafstöße verursacht hat wie Diego Carlos. Insofern natürlich überraschend, weil Pau Torres noch bis März fehlen wird und weil eine kurze Sorge gab es ja dann am Wochenende auch um Timings, auch wenn es dann relativ schnell Entwarnung gegeben hat, dass es nicht so wild ist, wie man sich's gedacht hat, aber ist nicht auszuschließen, dass, wenn ihr den Podcast hört, dass Aston Villa sogar nochmal was getan hat auf den Positionen. Die haben ja insgesamt nochmal ganz schön was getan. Emi Buendia ausgeliehen an Leverkusen, der hat zwar vorerst verlängert, ist nicht ganz so leicht, glaube ich, zu Buendia was zu sagen, weil der seit September zwar zurückgekehrt ist nach Kreuzbandriss, aber immer nur so ganz kurze Einsätze gehabt hat. Er hat mir dann einmal ganz gut gefallen. Das war, glaube ich, in der Champions League das vorletzte Spiel. Das war ganz ordentlich gegen Monaco, genau, wo sie zwar da verloren haben, aber da hat er einmal gezeigt, was er kann. Ist, glaube ich, unterm Strich bei Aston Villa, kam ja so mehr oder weniger als Grealish-Ersatz, auch wenn jeder wusste, dass man Grealish eh nicht ersetzen kann, aber er hat auch nicht so hundertprozentig reingehauen, war aber auch noch in einer anderen Phase Villas, das muss man auch fairerweise sagen, als sie halt noch mehr Geld haben ausgeben müssen, um Spieler zu überreden, zu sich zu kommen oder zu ihnen zu kommen. Daher ist das, finde ich, einigermaßen verständlich. Jetzt ist halt die Frage, macht Villa noch was oder nicht? Es ist immer noch auch in der Schwebe, ob Ollie Watkins vielleicht wirklich nochmal ein Angebot von Arsenal bekäme. Da müsste Arsenal, glaube ich, schon extrem überbezahlen, dass das passieren würde. Anthony ist nicht mehr unter uns. Das heißt, er dreht jetzt anderswo seine... Ich lasse es mal einfach uneingeordnet. Er dreht einfach anderswo seine Kreise. Bei Real Betis. Ihr wisst eh, was jetzt alles hätte kommen können. Pound for Pound, wahrscheinlich der mieseste Deal in der Geschichte der Premier League. Ziemlich sicher der mieseste Deal in der Geschichte von Manchester United. Ich hoffe für alle Verantwortlichen von Manchester United, dass da irgendwas passiert bei Real Betis, dass die zum Trichter kommen. Okay, das kann hier auch weitergehen, damit sich United da nicht mehr mit drum kümmern muss. War nix, ist nix. Seid einfach froh, dass ihr den los seid. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Deal für United. Und Real Betis interessiert mich an der Stelle jetzt relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist noch passiert? Miggy Almiron bei Newcastle United ist weg. Der kehrt zurück in die Major League Soccer zu Atlanta. Das ist, glaube ich, schon klar gewesen. Auch wo es für ihn letztlich hingehen wird, hat jetzt keine Rolle mehr gespielt unter Eddie Howe. Muss man aber schon sagen, war bei diesem einstigen Aufstieg schon auch mit dabei. Glaube jemand, der trotzdem seinen Platz in den Vereinsannalen bekommen wird, jetzt nicht als Hyperlegende oder so, aber der hat schon beigetragen, hat mir sehr gut gefallen, physisch stark gewesen. Ist jetzt einfach so, dass Newcastle ihm ein wenig enteilt ist mit den Ambitionen, die es gibt. Das ist dann auch nochmal Geld, was wahrscheinlich auch aus PSA-Gründen nicht verkehrt ist, das auf dem Kerbholz zu haben aus der Sicht Newcastle Uniteds. Da sind wir auch noch durchaus gespannt, ob da noch was passiert. Wir sind ja interessiert am einen oder anderen, ob das dann alles darstellbar ist noch in dieser Phase. Da kann man mal ein Fragezeichen dahinter machen. Ob das alles wirklich so passiert, wie es passieren sollte, da bin ich mal tatsächlich sehr, sehr gespannt. Dann haben wir noch einen Deal. Romain Essay von Millwall hat sich Crystal Palace angeschlossen. Endlich eine Verstärkung. Ist wirklich eigentlich gefällt mir soweit ganz gut, findet eigentlich seine Stürmer ganz gut mit so Steckbällen, da ist er wirklich sehr, sehr ordentlich, ist ein Teamplayer, glaube ich, kann, das ist ja ganz, ganz wichtig, den Ball tragen aktuell in der Premier League, und bislang ist er eigentlich auch immer mir so aufgefallen, dass jemand, der einen ganz ordentlichen Abschluss hatte, also es geht mehr oder weniger in die gleiche Kerbe, wie es bei Crystal Palace der Fall war, man holt sich Talent aus der Championship, überzeugendes, junges Talent aus der Championship, und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Ich glaube, das darf längst nicht alles gewesen sein. Ich würde tippen, dass Crystal Palace auf jeden Fall nochmal auf dem Stürmermarkt was machen müsste. Kann sein, dass da der Deadline Day nochmal richtig reinfeuert. Wäre eigentlich ganz gut so. Wenn es so käme, würde ich Ihnen auch ehrlicherweise so wünschen. Ipswich Town hat auch nochmal was gemacht, und dann verliere ich dann auch gleich noch ein paar Sätze über das Spiel gegen Liverpool am Wochenende. Die haben Julio Enciso, der hat ja auch schon debütiert gegen Liverpool an der Anfield Road, geholt. Enciso, kein so großes Geheimnis, dass das nicht so ganz hundertprozentig Liebe auf den ersten Blick war mit Hürzeler. Der war nicht immer ganz glücklich mit den Leistungen im Training. Wir haben auch in ein paar Spielen, mein Bruder und ich, immer rausgearbeitet, wie der manchmal, wie soll man sagen, der will immer selbst so der Held sein. Der hat so das Gefühl, glaube ich, dass nur er die Dinge richtig machen kann. Hat auch mal seinen Nationaltrainer bei Paraguay so gesagt, dass er das Gefühl hat, der hat manchmal von sich das Gefühl, dass er alleine auf der Welt ist und alleine auf dem Platz vor allen Dingen ist, dass er die Dinge so lösen muss. Aber natürlich ein spezielles Talent, der ein paar Dinge hat, die, wenn sie richtig eingesetzt sind, natürlich schon helfen können. Und Ipswich, so wie die spielen mit seinem Tempo, halte ich das jetzt erstmal nicht für eine schlechte Ergänzung bei denen. Die haben ja auch weitestgehend, also ich habe immer gesagt, mir gefällt der Kaderbau grundsätzlich ganz gut bei Ipswich, weil sie wissen, wer sie sind, sie kennen ihre Rolle und sie holen sich Zweitligatalent. Theoretisch potenziell athletisches Zweitligatalent, aber da fehlt's mir noch an allen Ecken und Enden, und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja vor ein paar Wochen mal gesagt, ich muss mich leicht revidieren, was so meine Einschätzung zu Ipswich Town betrifft und deren Überlebenschancen. Wenn ich mir die letzten beiden Spiele angeschaut habe, dann muss ich mich vielleicht revidieren. Okay, so ein Unfall gegen Manchester City kann mal passieren. Gegen Liverpool hat mir vor allen Dingen eins nicht gefallen, dass sie total, also die hatten offensichtlich Respekt vor Liverpool. Ich meine, Liverpool flößt dir den auch ein, so ist es nicht. Aber die hatten Angst, würde ich sagen, und haben vor allen Dingen sich komplett einfach selbst vergessen, vergleichgültig, gar nicht mehr so aggressiv gespielt. Das hat mir eigentlich immer sehr, sehr gut gefallen, dass Kerry McKenna die trotzdem draufgeschickt hat, dass Kerry McKenna dafür gesorgt hat, dass die Toe-to-Toe mit denen gehen, dass die zwar, ja, manchmal dadurch, auch weil sie von hinten raus spielen, weil sie auch etwas zu extrem vielleicht ins Pressing gehen, dass mal durch sie gespielt wird. Und mir ist schon klar, dass man gegen Liverpool natürlich auch Sorge tragen möchte, dass man jetzt nicht abgeschossen wird. Aber ich glaube, die Herangehensweise hat ein Abschießen potenziell möglicher erscheinen lassen, als das, was letztlich passiert ist. Und wenn, das ist meine Prognose, wenn das so weitergeht, dann habe ich Sorge um Ipswich. Vor allen Dingen dann und nicht so sehr anders. Sonst wäre es, glaube ich, die Luton Town Situation, dass wir wissen, okay, die haben auf jeden Fall das Messer dabei in der Stecherei und nicht so, wie sie es jetzt gerade gemacht haben. Auch wenn, und das muss man auch nochmal fairerweise sagen, Mohamed Salah hat jetzt Thierry Henry auch überholt und macht weiterhin richtig was gut für den Case, den man, glaube ich, auch langsam schon machen kann, dass er wahrscheinlich der Beste, weil auch die Langlebigkeit einfach gegeben ist, Frühstürmer der Premier League ist, zumindest wenn man es enger fassen würde, wenn man den Begriff Creator, oder ich habe im Österreichischen, das fand ich das Allergeilste, ich habe gestern einen Artikel gelesen bei einer österreichischen Zeitung online, da haben die gesagt, das ist ein Content-Schöpfer. Und ich finde das eigentlich ganz nett. Vielleicht ist er ein Schöpfer einfach nur. Der Salah, und das ist ja wahrscheinlich auch der Beste inzwischen in der Premier League Geschichte. Könnt ihr uns aber gerne schreiben in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Der Beste und so, das alarmiert ja immer Leute, dass sie sich fürchterlich, fürchterlich angezählt fühlen. Deswegen könnt ihr das auch sehr, sehr gerne tun, so ihr das möchtet. Liverpool, das ist Wahnsinn, muss ich ehrlich sagen. Jetzt hat sie in der Champions League, also bis dato waren sie ja perfekt, am letzten Spieltag wahrscheinlich auch einkalkuliert. Das kann man verkraften, dann doch nicht. Aber in der Premier League, Ipswich Town von A bis Z dermaßen gut bespielt. Es ist einfach stark, was, also Gravenberch, keine Ahnung, was mit ihm ist, aber das ist so, so, so gut. Das muss man ehrlich sagen. Die sind, also ich kann mir nicht vorstellen. Ich kann mir, ich habe ich ja auch gefragt während des Spiels, ob ihr es euch vorstellen könnt. Ich sehe nicht, wer diese Truppe überhaupt nochmal jemals da von oben runterholen sollte in dieser Saison. Dazu sind A, die anderen zu schwach und jetzt bitte nicht gleich wieder durchdrehen, Liverpool-Fans. B, ja, B kommt vielleicht nach A, aber es ist immer noch in einer Reihe. Liverpool zu stark. Die werden, glaube ich, gar nichts mehr anbrennen lassen. Also das sieht für mich viel zu kontrolliert aus. Ich finde, die eindrucksvollste Zahl ist immer, das war ja so ein Problem, dass sie häufiger in Rückstand geraten sind oder aber dann noch Ausführungen heraus, also immer so rauf und runter Ausführungen heraus, noch viele, viele Punkte verspielt haben. Wenn sie geführt haben in der Saison, 0 Punkte Verlust. Game Management. Und das war's, was die Klopp-Meisterschaft gebracht hat. Und ich behaupte, das ist es, was letztlich auch die Meisterschaft bringen wird für Arne Slot. Was dann, also da müssen wir dann eh nochmal ganz gesondert drüber reden. Mag dann vielleicht sogar die erstaunlichste aller Leistungen sein. Das war jetzt der kurze Ausflug von Ipswich. Ich glaube, über Jadon Philogene haben wir an der Stelle schon geredet, auf den ich mich mit dem, über den ich mich immer sehr freue, wenn er spielt. Die haben auch ansonsten noch 2, 3 Dinge gemacht, haben zum Beispiel Harry Clark abgegeben, Al-Hamadi, der Großteil des Kaders ist ja immer noch im Kern aus der 3. oder 2. Liga, George Edmundson auch zu Middlesbrough gegangen, fix sogar, also nicht mal nur per Laie. Das heißt, da muss es natürlich gewisse Umbauten gehen. Das war uns ja alles klar, dass das alles so passieren würde. Was ist noch passiert in der Premier League auf Zugangsseite? Wir haben Michael Cayode, finde ich ganz interessant, junger Rechtsverteidiger, sehr athletischer Typ von Florenz zu Brentford. Dafür, ich würde fast sagen, direkten Gegenzug Mats Röslev zum VfL Wolfsburg verliehen worden. Das wundert mich dann doch ein wenig, weil ich den immer, aber das ist bei Brentford manchmal so, das war auch bei Onyeka so. Ich habe den schon immer als Teil der Rotation von Thomas Frank wahrgenommen. Okay, ist nie so ganz so durchgebrochen, wie wir uns das wahrscheinlich alle irgendwie gewünscht hätten, aber ist jemand, der immer 100 Pro gibt, ist ein sehr verlässlicher Typ gewesen, Tacklings, Flanken. In Cayode ist natürlich nochmal etwas mehr Upside dann gekommen. Das finde ich schon mal eigentlich ganz gut. Der FC Chelsea hat auch nochmal was getan und Renato Vega gehen lassen zu Juventus Turin. Ich sage euch, wie es ist, ich bin immer noch nicht schlau aus Renato Vega. Ich sehe alles an athletischen Vorzügen. Ich verstehe auch, dass viele Vereine sich immer mal wieder in denen verlieben oder verliebt haben. Nur sehe ich es nicht auf dem Platz. Habe ich nie so richtig gesehen. Ich weiß auch, da gibt es jetzt wieder Chelsea-Fans, die sich getriggert fühlen, aber die 100%ige Leistung, von der ich sage, ah, da kannst du mal hingehen, die habe ich nicht gesehen. Das ist einfach so. Und dann bin ich immer so eher dabei, dass ich dann sage, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch lieber, also mein 4 Millionen Leihgebühren potenziell dann, was halt dann noch reinkommt, das hätte ich an Chelseas Stelle ehrlicherweise auch gemacht, muss ich sagen. Da kann ich auf jeden Fall einiges an Verständnis dafür aufbringen, dass das alles so geschehen ist. Was haben wir noch allen Themen da? Sicherlich hat euch vor allen Dingen auch umgetrieben, das wäre das richtige deutsche Wort, dass ihr über eine bestimmte Entscheidung von Michael Oliver reden wolltet. Da ging es darum, dass MLS, Miles Lewis-Skelly, ein für mich absolut definiertes taktisches Foul gegeben hat. Er stellt ihn direkt vom Platz. Es hat am Ende doch noch gereicht. Das ist dann vielleicht positiv hervorzuheben. Aber die Situation ist die Situation gewesen. Hat neuerlich dazu geführt, dass über die Schiedsrichter diskutiert worden ist in England. Ich bin sogar dabei, dass man den Fall oder die Fälle durchaus aufmachen kann. In der Zwischenzeit ist, jetzt muss ich schauen, wo ich das hingelegt habe auf meinen 140.000 Tabs, das Ganze schon wieder zurückgenommen worden. Die schriftlichen Gründe sind veröffentlicht worden, warum die rote Karte gegen Miles Lewis-Skelly aufgehoben wurde. Die Kommissionsmitglieder, so steht's in der offiziellen Pressemitteilung, waren sich einig, dass der Schiedsrichter einen offiziellen Fehler begangen hatte, als er Skelly für sein Foul vom Platz stellte. Bei der Anschuldigung handelte es sich sicherlich um ein Foulspiel, das ist ja unstrittig, aber nach Auffassung der Kommission konnte es nicht als schweres Foulspiel eingeordnet werden. Genau das. Michael Oliver ist manchmal Michael Oliver, so ist es einfach, dass er, wie soll man das sagen, Dinge richtiger machen möchte als andere. Manchmal glaube ich auch gerne als Hardliner gilt, das ist immer so mein Problem, was ich mit dem habe oder hatte, dass ich nie so glücklich war, wie der manchmal Dinge eingeschätzt hat auf dem Platz, weil er mir oftmals dadurch zu kleinlich wirkt, was glaube ich gar nicht so unterm Strich die Intention ist, aber so ist es nun mal und ich bin jetzt froh, also das Thema, das ist so transparent, muss man sein, das war natürlich etwas prägnanter, prominenter eingesetzt in unserer ursprünglichen Aufnahme, dadurch, dass jetzt aber alles sich dann per Korrektiv zurechtgeschoben hat, ist es, glaube ich, dann auch nicht mehr wichtig, dass wir da dann ein riesen Thema aufmachen müssen. Es gab noch einen weiteren Transfer. Ich sehe immer noch, ob der jetzt schon fix ist oder wird geben. Vielleicht muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Der auch in der ursprünglichen Aufnahme nicht mit dabei war, aber der ist oder wird passieren. Zuerst Fabrizio Romano glauben darf und Pletti hat es ja auch schon bestätigt bei uns bei Sky. Könnt ihr im Übrigen immer folgen, @PlettiGoal. Da kriegt ihr gerade an so einem Tag wie heute immer sämtliche Wasserstände, wenn ihr auf sowas Bock habt. Dann glaube ich, ist es nicht verkehrt, ihm zu folgen. Ansonsten Sky-App runterladen, da ist immer auch alles wunderbar für euch beschrieben. Duran wird Aston Villa verlassen und geht zu Al-Nassr. Was soll ich dazu sagen? Vielleicht muss man im Fall Duran, mache ich auch wieder eine kurze Ausfahrt. Das ist nämlich die Information, die glaube ich, für euch ganz interessant ist. Es ist, glaube ich, kein so großes Geheimnis mehr, dass Tim Steiten der scheidende technische Direktor von West Ham United ist. Das wird zeitnah passieren. Dass das so ist. Steiten, glaube ich, weiß darüber, dass das dem so ist. Da gab es ja immer noch mal Gerüchte auch, dass er vom Trainingsplatz zuletzt verbannt worden ist, aber Graham Potter noch verpflichtet hat, Lirum Larum. Was man dazu sagen muss, und das ist, glaube ich, als Kontext, nicht glaube ich, sondern das ist als Kontext jetzt für das, was ich dann gleich zu Duran sagen werde, nicht ganz unwichtig. Unsere Hörerschaft ist clever genug, eins und eins dann zusammenzuzählen, ohne dass ich jetzt die Dinge raushaue, so als wäre es jetzt irgendwie sensationell oder sowas. Es gibt bei West Ham United einen Besitzer, namentlich David Sullivan, der auf der anderen Seite der 80 ist, der seine Dinge immer so gelöst hat, wie er sie halt gelöst hat, nämlich nach Bauchgefühl und so, wie er die Dinge gerne hat. Das haben wir schon mal angedeutet in der Schwerpunktfolge zu West Ham United, wie die Dinge im Verein stehen. Natürlich, und das haben wir mal angedeutet, dass es so kommen könnte, wenn die Erfolge ausbleiben. Und ich sag jetzt einfach mal, die Transfermarkterfolge von Tim Steiten sind ausgeblieben. Wir machen da mal ein gedankliches Sternchen dran, weil das nehme ich gleich nochmal auf. Aber die sind ausgeblieben. Füllkrug wird ihm ins Nest gelegt, Luis Guillerme wird ihm ins Nest gelegt, Tim Steiten, dass er die verpflichtet hat, ist auch so. Und Füllkrug ist halt in allererster Linie verletzt gewesen. Jetzt kann man sagen, das hätte man absehen können. Wir haben auch die Länge und auch das Volumen des Deals als Commitment schon hinterfragt, ne, ob das alles so gut ist, wie es sein sollte. Gut, bei Luis Guillerme habe ich eine ganz andere Meinung, nach allem, was ich auch weiß, wie er verpflichtet worden ist, etc., glaube ich, dass West Ham, wenn sie nicht so doof sind und den jetzt einfach unter Wert abgeben, noch viel Freude an dem haben werden, weil der alleine durch sein Tempo 100% irgendwann beitragen wird. Es dauert halt ein wenig und das ist sicherlich so, West Ham ist halt ein Verein, der Besitzer ist halt ein Besitzer, der gerne schnelle, wie soll man das sagen, Resultate hat, ja, also ihr kennt das vielleicht bei den schlechten Fitnesscoaches und so, die sagen, ah, wir brauchen schnell Resultate und so, damit ihr auch was seht und wenn ihr die ersten 2 Kilo innerhalb einer Woche verliert, dann werdet ihr die sämtlichen Pyramidenangebote alle wahrnehmen, das ist ja immer die Idee dahinter und ich glaube, hier läuft es so ähnlich, es ist halt nicht gegeben in diesem Verein, dass man langfristig arbeiten kann. Und so verliert man halt einen, von dem ich sehr, sehr viel halte, in Tim Steiten, und der den Verein etwas, und das hatte die Aufgabe hatte er ja, in die Zukunft hätte führen können oder geführt hat auch zum Teil. Wie viel sie davon behalten, von dem, was sie mitbekommen haben, von den Steitens, denn ich gehe mal davon aus, Moritz Steiten wird auch den Verein verlassen. Werden wir sehen. Was ihr wissen müsst, ist, wie gesagt, also das mit es gibt hier manchmal Entscheidungen, die passieren nicht evidenzbasiert, sondern eher esoterisch, würde ich mal sagen, bei dem Kollegen Sullivan. So ist das jetzt hier auch. Der wollte ihn nie, glaube ich, hat sich auch nie eingelassen auf die Art und Weise Tim Steitens, und der macht Dinge ganz oder gar nicht, und dann macht er sie halt jetzt in Zukunft zumindest bei West Ham gar nicht mehr. So, kurzer Vorlauf, gar nicht so kurz, werdet ihr jetzt sagen, für das, was jetzt kommt, denn das hat mich schon in einigermaßen erstaunt. Das Angebot, das es gegeben hat von West Ham für John Duran. Okay, jetzt kann man sagen, bei Duran, feiner Stürmer, und West Ham braucht einen Stürmer und einen athletischen Stürmer, einen, der wechselt ja alle zwei Tage, weg will oder nicht weg will. Okay, kann man mal machen. Jetzt kommt halt ein Angebot von West Ham United, von einem Club, der eigentlich weiß, dass er links und rechts nichts ausgeben darf und das auch so kommuniziert hat, dass per PSA nichts möglich ist außer Leihen. Und jetzt kommt ein 57 Millionen Angebot mit 120.000 pro Woche für John Duran rüber, und dann wisst ihr schon ungefähr, also Tim Steiten hat dieses Angebot nicht abgegeben. Dann wisst ihr schon ungefähr, wie einfach ist es, unter diesem Owner zu arbeiten oder nicht zu arbeiten. Vielleicht können wir das nochmal an anderer Stelle dann auch aufrollen. Ist natürlich, also auf der einen Seite gar nicht darstellbar für den Verein und würde in große Probleme führen. Auf der anderen Seite noch viel dümmer, weil natürlich potenzielle andere Stürmer, mit denen sie verhandeln, an André Silva ist meines Wissens im Übrigen nichts dran und nie dran gewesen. Mit Ferguson hat man sich beschäftigt man sich, je nachdem wann ihr die Folge hört, mit Bobby von Ajax genauso, und logischerweise wird der dann mal gesagt haben, nee, ihr habt 120 auf den draufgeworfen, dann weiß ich, dass hier 100 zu holen sind. Hat also der Besitzer vielleicht nicht ganz so viel mitgedacht, aber zumindest ist er immer schön bei Talksport vertreten. Also ich weiß es nicht, tatsächlich weiß es nicht, aber es ist sehr auffällig, dass Talksport eine deutlich andere Position einnimmt als der Rest der englischen Medienwelt. Just saying. Und jetzt gibt es noch die Meldung, oder gab es die Meldung, dass John Duran zu Al Nassr wechselt. Ja, irgendwie, irgendetwas in mir findet es schade, weil im Stadionende der organisierten Fans von Aston Villa sind mehr als im Schnitt bei Al Nassr zugucken. Ich verstehe aber natürlich, die Antwort auf die Frage, die ihr euch alle stellt, ist Geld. Und irgendwie kann ich sogar verstehen, dass Duran das Ganze irgendwie machen möchte. Einer der wahrscheinlich heißesten Namen in Europa, aber er ist halt aufgewachsen in Armut, das glaube ich, muss man immer noch mal einberechnen. Also es steht mir überhaupt nicht zu, die Entscheidung eines professionellen Fußballers auch hinsichtlich seiner Karriere zu bewerten. Ich persönlich, das kann ich euch sagen, finde es total schade. Ich hätte den gerne anderswo gesehen. Ich hätte den gerne irgendwann mal auch als absolute Go-To-Variante gesehen, was dann passiert, weil ich in den Spieler mich verschaut habe, so ist es schon. Ich glaube auch und weiß auch, dass der nicht ganz so leicht zu führen ist, kein unguter Typ in dem Sinne, sondern der ist sehr stark bei sich, hat ein Selbstvertrauen, das manchmal, und das verwechseln ja Leute leider Gottes immer, als Arroganz gewertet worden ist. Der war aber auch impulsiv und damit schwierig zu führen. Ich meine, ihr wisst ja, die ganzen Spielchen, dass er immer alle zwei Stunden mal Villa entfolgt ist, dann wieder gefolgt ist, dann wieder entfolgt ist, dann wieder gefolgt ist. Wenn er mal gestartet hat, dann war es meistens gefolgt. Wenn er nicht so viele Minuten bekommen hat, wie er wollte, ja, dann ist es halt in die andere Richtung wieder gegangen. So ist es halt. Ich find's schade, dass er nicht mehr da ist. Find's irgendwie, also mich würde es auch nicht wundern, da wäre jetzt auch nicht der erste. Neymar hat ja einmal komplett das ganze System hops genommen, da mit Saudi-Arabien das Geld verdient und dann am Ende kehrt er dann doch wieder zurück dahin, wo er wahrscheinlich immer irgendwie letztlich hin wollte. Ich sag's, wie es ist. Mir tut's leid, mir tut's weh, auch das so zu sehen, auch wenn ich sicherlich die Argumentation, die ich ja aufgemacht habe, auch irgendwie nachvollziehen kann. Was erstaunlich ist, ist, dass Tottenham immer noch nichts gemacht hat. Es ist erstaunlich tatsächlich insofern, dass wir den 31.01. haben, die ein riesengroßes Problem haben dann in der Europa League zwar ihr Spiel gewonnen, war auch das Beste seit wahrscheinlich Manchester City, das sie gemacht haben. Aber sie haben natürlich wieder ein weiteres Verletzungsproblem gehabt, Van de Ven zurück und dann ist mit Dragosin gleich wieder einer raus. Mal sehen, wie schnell es auch dann bei Romero jetzt dann gehen kann. Das ist alles natürlich wahnsinnig wichtig, dass die jederzeit zurückkommen, aber die haben immer noch keinen Feldspieler verpflichtet. Das finde ich total erstaunlich, dass das so ist. Man könnte natürlich auch hergehen und sagen, und das ist ja mal die Argumentation, die ich grundsätzlich aufgemacht hatte, warum denn nicht diesen Mikey Moore bringen? Der sieht doch offensichtlich gut aus. Und jetzt hat er sogar auf europäischer Ebene genau das wieder gezeigt. Wenn du ihn spielen lässt, wenn du ihm vertraust, der kann's. Es ist auch kein so großes Geheimnis, dass Ange Postecoglou nicht denkt, dass das der richtige Mann ist dafür, was er spielen möchte. Ich finde, dann muss der Trainer umbauen, weil das ist ein spezielles Talent und das ist einer, der Tottenham sehr, sehr gut steht. Dane Scarlett, der bald 21 wird, dessen Leihe ja vor 10 Tagen aufgekündigt worden ist mit Oxford, glaube ich, war es, Championship, hat dann auch gleich mal ein Tor gemacht. Der wird ja intern schon relativ hoch gerankt und dann hat Ajayi auch noch seinen Treffer gemacht. Auch so ein Youngster, der jetzt eher so wie Kai aus der Kiste quasi kam, von Bromley damals in die Tottenham Academy gekommen ist, der zumindest auch schon mal gezeigt hat, worum es geht. Vielleicht kann man auch zu dem Schluss kommen, dass man sagt, ja, ihr braucht jetzt auch nicht irgendjemanden kaufen, sondern lasst die Jugend spielen. Ich finde schon, dass es irgendwie Teil der Wahrheit ist. Wir haben ja letzte Woche einen Schwerpunkt darüber gemacht oder der hat sich zum Schwerpunkt entwickelt. Ange Postecoglou, ja, nein. Ich habe das grundsätzlich nicht verändert. Ich habe aber auch nach wie vor die Fragezeichen, warum denn die Besitzerschaft jetzt nichts weiteres getan hat. Also das erstaunt mich sehr, dass man offensichtlich keinen Deal gefunden hat für irgendjemanden. Und jetzt gab es ja das Gerücht, dass Mathys Tel den Spurs rund 60 Millionen wert sein soll. Und da frage ich mich dann schon. Also ich vertrete schon auch die Meinung, dass Tel ein gutes Talent hat. Der hat so eine ganz eigene Nase für den Raum, gepaart mit Athletik und einem Abschluss, der okay war für einen 17-Jährigen, der sich seither, glaube ich, nicht so verbessert hat, wie wir uns das alle vorgestellt hatten und hochgerechnet hatten. Ich würde das mal so einordnen wollen, dass Tel auch verschiedene Trainer, verschiedene Spielweisen hatte, nie eine Position und halt auch nicht die Spielzeit, die man braucht. Gerade als Junger muss man halt wahnsinnig viel Fußball spielen. Und trotzdem finde ich 60 Millionen, das ist schon ein Commitment, das man da macht gegenüber einem Spieler, von dem wir nicht wissen, wo die Reise final hingehen wird. Das ist offensichtlich, was Tottenham tut, weiterhin das System füttern, koste es, was es wolle, in einer Marktlage, in der sich Tel befindet. Also mir ist klar, dass da ein Wettbieten passieren könnte, das ist mir schon klar. Und dass die Zeit weit fortgeschritten ist für Tottenham, wenn sie was machen wollen, es noch schnell zu machen, auch das ist mir klar. Trotzdem hat der Spieler Mathys Tel den Bayern ja am Vorabend mitgeteilt, ich habe hier nicht mehr so viel Bock für euch zu spielen und das müsste man dann ausnutzen. Jetzt kennen wir Daniel Levy, verhandlungstechnisch ist er gut, also zumindest um die Preise entweder nach unten zu treiben, aber er ist auch gut darin, sich dann einen finalen Korb zu fangen, weil er es halt völlig übertreibt. Keine Ahnung, ob es noch passieren wird oder nicht. Ich sage nur, also das finde ich schon zu viel. Zu viel. Es ist, wie es ist. Es ist mir zu viel. Ich weiß auch nicht, ob das ist, was Tottenham weiterhilft, außer die denken wirklich komplett langfristig. Dann mag das vielleicht sogar so sein. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen das, worum es jetzt gegangen ist in dieser Woche. Ich muss jetzt gerade nochmal schnell schauen, da nehme ich euch jetzt live mit. Das ist so, wie es ist, denn ich habe auch nicht unbedingt alles mehr auf dem Schirm, was so passiert ist am Wochenende. Deswegen schaue ich mit euch nochmal schnell auf den letzten Spieltag, bevor ich den Podcast dann beende. Ah ja, in der Zwischenzeit sage ich euch nochmal was, dann geht das auch vielleicht nicht unter. Auf Kleinanzeigen gibt es ein Trikot der Bananenflanker Legenden von mir. Es gibt aber auch eins meines Bruders. Ihr kennt das Spielchen. Wir geben immer die Trikots, in dem Fall vom Budenzauber, am 1. Januar weg für einen guten Zweck. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das ersteigern. Im Moment ist das Gebot bei überschaubaren 35 Euro. Das, was da eingenommen wird an Geld, geht direkt an die Bananenflanker. Wir versorgen euch dann mit den entsprechenden Kontodaten oder Links. Ihr kriegt dann auch da eure Spendenquittung, also das ist 100% für einen guten Zweck. Ihr könnt es sogar von der Steuer absetzen, tut was Gutes und kriegt dann, gut, das ist jetzt vielleicht eher ein zweifelhaftes Vergnügen, aber ein Trikot von meinem Bruder und oder von mir, ganz wie ihr es haben wollt, mit Widmung, unterschrieben, mit Autogrammkarte, Videobotschaft, was ihr euch auch immer wünschen würdet, vorstellen könnt. Da sind wir selbstverständlich komplett bereit, darüber zu sprechen. Was noch fehlt, ist der AFC Bournemouth, das mache ich auch ganz kurz thematisch gesehen, weil wir müssen einfach nur sagen, wow, die sind einfach so krass, die brechen einfach Herzen am laufenden Band, sind weiterhin in ihrer Streak, haben das letzte Mal verloren am 23.11. in der Premier League, haben Newcastle United im St. James' Park abgeschossen und jetzt hauen die einfach mal schnell das Überraschungsteam, das nicht mal, also Liverpool, muss man übergeben, die haben in dieser Saison 5 Punkte gegen Nottingham verloren. Dieses Liverpool. 5 Punkte gegen Nottingham verloren. Und Bournemouth haut die einfach mit 5 weg. Jetzt kommt's zum Duell. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, kann ich euch sagen. Am 1. Februar mit Liverpool gegen Bournemouth, mit yours truly. Das wird stark. Miloška Keš hat schon gesagt, er wird dann für Bournemouth spielen. Das ist ja nicht ganz unwichtig, das zu wissen. Mal sehen, wie lang das Ganze, weil also das müssen wir uns nichts vormachen. Das passt ja einfach wahnsinnig gut. Müssen wir mal sehen, wie lang das Ganze dann wirklich geht. Ich bin, ja, gerade schon gesehen, Chelsea verpflichtet Torhüter, aber Torhüterin. Gedacht, jetzt geht's aber los hier. Ich freue mich da sehr auf dieses Spiel. Bournemouth ist wirklich wahrscheinlich Pound for Pound das best trainierte Team der Liga. Antoni Iraola hat auch unendlich viele Verletzungsprobleme. Ich habe den nie meckern hören. Ich habe ihn bestenfalls erklären gehört. Meistens höre ich ihn ja gar nichts sagen, wenn er was sagt. Aber wie der das macht, ist erstaunlich. Kluivert, Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was die drei Semenyo, Kluivert, Ouattara eigentlich No-Names da vorne veranstalten. Das ist schon... nötigt mir großen, großen Respekt ab und ist für mich wahrscheinlich so im Gesamtschnitt auch nochmal überraschender als Nottingham Forest, die mir einfach spielerisch immer noch nicht so ganz so hundertprozentig gefallen. So, das soll es jetzt gewesen sein. Verzeiht uns bitte, dass wir auch nicht so schnell haben reagieren können am Montag, wie das gewünscht war, weil es einfach nicht ging. Wir hatten beide genau dieses eine Fenster von der einen Stunde und selbst da habe ich schon vorzeitig abbrechen müssen, weil ich weiter musste, weil ich ein paar Dinge zu tun hatte. Dann kamen auch noch private Sachen mit dazu. So ist es leider manchmal. Jetzt habt ihr eine extravaganter Freitagsfolge bekommen, die dann auch noch den ein oder anderen Vorrang hatte, dass Dinge mit drin waren, die jetzt sonst so nicht mit dabei gewesen wären. Ihr habt euch den Rant zu den Schiedsrichtern erspart, beziehungsweise meinen Nicht-Bock überhaupt darüber zu reden. Ah ja, genau, die Szene gab es auch noch. Brighton, Njai, der ein Tor macht gegen die Seagulls, das haben wir auch noch kurz besprochen, dass das jetzt nicht hinten runterfällt. Ihr habt das vielleicht gesehen, ein Jubel von ihm, der quasi eine Möwe nachstellt und das ist dann als unsportlich gewertet worden. Und das mag ich alles so nicht. Das macht keinen Spaß. Ich finde, das gehört aber wirklich dazu. Also da gibt's viel, viel schlimmere Dinge, die als unsportlich zu werten sind. Das gehört dazu. Sowas mag ich auch gerne sehen. Und der Kollege Neil Mopay spielt zwar jetzt nicht mehr in der Premier League, aber das ist ja für den Kindergarten, was da passiert ist. Da wird er ja nicht mal aufstehen für morgens, dass solche Dinge passieren. Und ich mag das auch, weil das ist so das, was wir alle wollen, so das zusätzliche Feuer. Das war's jetzt wirklich mit dieser Folge, die auch für uns, ich sag's nochmal, sorry, komisch war. Ich kann bis heute nicht erklären, wir haben es auch nicht zusammengefrickelt bekommen, dann, und das macht ja dann irgendwie auch keinen Sinn, wenn ich dann einfach nochmal so tue, als würde ich live die Takes nochmal wieder einsprechen und dann müssen wir so alle 2 Sekunden eine neuere und nochmal neuere Version und dies und das. Ich hoffe, ihr könnt mit diesem Podcast mit mir alleine hier so leben. Mein Bruder sei entschuldigt, der ist schon wieder auf dem Weg in die Arbeit. Ich werde jetzt mal versuchen, die Füße hochzulegen. Vielleicht hört er auch das Geschrei schon im Hintergrund. Ich kümmere mich jetzt mal, das ist viel zu kurz gekommen in den letzten Tagen, um die Kids. Wünsche euch ein schönes Premier League Wochenende. Ich weiß gar nicht, wo mein Bruder im Einsatz ist. Ich meine, dass ich gestern mal vernommen habe, dass der sich um Tottenham kümmert. Legt mich aber jetzt bitte nicht fest. Ihr werdet ihn, so viel ich weiß, um 13.30 Uhr am Samstag hören und dann am Sonntag nochmal zweimal und mich eben bei The Game. Sagen wir es, wie es ist. Das ist das Spiel der Woche. Match of the Week. Lass mir auch nichts anderes reinsingen. Zwischen Liverpool und dem AFC Bournemouth. Geht in den Frieden, macht's gut. Und damit ihr jetzt auch wisst, dass ihr wirklich Finale ausschalten könnt. Cheers. For me.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping. Stamps.com will simplify your postage needs and add valuable time back into your workday, so you have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle your mailing and shipping needs with rates up to 88% off UPS and USPS. Send invoices, checks, certified mail, packages, and anything else you need to keep your business running with Stamps.com. If you sell online, connecting with every major marketplace and shopping cart is easy. Plus, you can schedule package pickups through their dashboard and automatically see your cheapest and fastest shipping options from different carriers with Stamps.com's Rate Advisor. Add more flexibility to your workday with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
The NFL playoffs are better with FanDuel. Because right now, new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets, which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.